seit 20 Jahren kein trinkbares Wasser mehr. Mhm. Das ist eine Großstadt mitten in Europa.
Das hat mich beeindruckt beim Lesen von deinem Text. Ja.
Ohne trinkbares Wasser.
Also es geht um Arsen, ja, wo unter anderem, ja, mit denen, dem Wasser.
An jedem Waschbecken, das du siehst, irgendwo, also zumindest da, wo sich die Leute drum scheren, also zum Beispiel in Hotels, wo auch Ausländer sein könnten, also steht dran, Wasser auf keinen Fall trinken. Trinken ist verboten. Es ist gesetzlich verboten, weil das Leitungswasser mit Arsen verseucht ist. Und es wäre nicht schwer, dagegen was zu unternehmen. Man müsste es nur machen.
Gerade noch haben wir über rechtsextreme Tendenzen in der Regionalregierung in Österreich geredet und über ein Strassenmagazin in Graz, das unter Massnahmen von dieser Regierung leidet. Und jetzt reden wir in der neuen Folge über etwas anderes, aber doch auch über die Extreme. Die extreme Armut in einer Region in Serbien. Auf der Front des neuen Heft ist der Šika. Er ist obdachlos und lebt in der Stadt Srenjanin. Er ist vom Autor, vom Timo Kristin, porträtiert worden. Und der Timo, der ist mein Gast, weil er in Zürich lebt. Und darum hat er es geschafft, zu mir ins Studio zu kommen. Hallo Timo.
Hallo. Hi, Simon.
Wir schauen auf das neue Heft. Es ist vor uns. Wir haben den Šika, der uns anschaut mit seinen stahlblauen Augen. Du hast allerdings gesagt, er hat noch etwas anders ausgesehen, als du mit ihm geredet hast.
Ja, voll. Das ist Šika eben, genau. Er hat hier auf dem Bild einen dichten, struppigen Bart. Und man sieht an dem Bart natürlich auch, dass er Kette raucht.
Ja.
Und
das Nikotin, also das ist einfach so die Verfärbungen im Bart.
Absolut, genau. Absolut. Ja. Und Šika, er ist eigentlich Živan Župunski, wir dürfen den Namen nennen, aber Šika ist sein Straßenname, ist auch ein recht typischer Spitzname für die Gegend. Er ist ein Mann, Mitte 50. Ich finde, auf diesem Foto sieht er älter aus, weil es ihm auch körperlich nicht so gut geht. Und er lebt in der, eben wie du sagst, in der serbischen Stadt Srenjanin auf der Straße. Srenjanin ist das industrielle Zentrum von der autonomen Provinz Vojvodina, heißt das. Das ist ein Teil Serbiens, ein Verwaltungsteil Serbiens. Und
sehr spezielle Region, glaube ich, oder?
Ja, ja, absolut. Das ist,
weil dort viel, sagt man, Ethnien zusammenkommen, oder?
Ja.
Also aus der früheren Zeit dort viele Leute, die ungarischer Herkunft sind, deutscher Herkunft irgendwie, oder?
Das war früher die Grenzregion zwischen dem Osmanischen Reich und ganz genau habe ich das alles nicht, und dann dem Österreich-Ungarischen Reich und so weiter. Und da wurden immer wieder auch Menschen angesiedelt, weil man irgendwie so ein bisschen Wall bauen wollte gegen die jeweils andere Partei. Auf jeden Fall sind das bis heute unzählige Ethnien, sie nennen sich auch selber Ethnien, die da leben und auch schon gefühlt schon immer gelebt haben. Also es sind keine Einwanderer mehr. Da leben ungarische Minderheiten. Die größte Bevölkerungsgruppe ist nach wie vor die Serben, aber Ungarn, Rumäninnen leben da. Viele Sinti-Roma auch auf jeden Fall. Und es gibt auch immer noch eine deutsche Minderheit. Also wenn man auch über die Friedhöfe oder so läuft, sieht man ganz viele deutsche Namen. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg, sind viele von denen vertrieben worden, weil sie sich auch sehr aktiv den Nazis angeschlossen hatten. Die sogenannten Donauschwaben waren das. Aber es gibt auch nach wie vor heute noch wenige alte deutschsprachige Menschen da. Und die Region ist im Prinzip ein ehemaliges Sumpfgebiet. Es ist endlos flach. Man sieht den Horizont. Man sieht endlos in die Weite. Immer über Maisfelder hinweg. Es gibt Mais und Schweine im Wesentlichen. Und alle 10 Kilometer ein Dorf aus kleinen Bauernhöfen. Und da drin zwei Städte. Das eine ist Novi Sad. Das ist die zweitgrößte Stadt Serbiens immerhin. Das ist wirklich ein Zentrum. Und die andere Stadt ist Srenjanin. Und Srenjanin ist eigentlich vom Stadtkern her eine sehr traditionelle österreich-ungarische Stadt gewesen. So ein kleines Verwaltungszentrum. Und wurde dann im sozialistischen Jugoslawien zu dem Industriezentrum der Vojvodina ausgebaut. Und dann auch ein ganz wichtiges industrielles Zentrum ganz Jugoslawiens. Und das ist bis heute natürlich in der Gesellschaft und in den Menschen auch drin, diese Arbeitertradition. Aber natürlich hat es auch zur Folge, dass es heute extrem viele Arbeitslose gibt, weil diese große sozialistische Phase natürlich, wissen wir, ist vorbei.
Ja, und über deinen persönlichen Bezug zu der Region reden wir auch noch gerade, aber du hast ja mit dem Chica Gret ein langes Gespräch geführt. Was hast du herausfinden?
Also Serbien ist ja zurzeit immer wieder sehr groß in den Medien, das weiß man ja, und es geht meistens um die Studierendenproteste, die sich da entzündet haben an dem Gebäudeeinsturz in Novi Sad, das ist gar nicht weit weg von da. Da ist das Bahnhof Vordach eingestürzt und seitdem, letztes Jahr im November, ich war zufällig auch da, als das gerade passiert ist, und seitdem gibt es riesige Massenproteste, die mittlerweile fast die Ausmaße erreicht haben von den Massenprotesten in den 90ern gegen Milosevic. Und sie werden immer dargestellt als Studierendenproteste, und es sind auch meistens Studierendenproteste, das heißt, es ist so, die viele Menschen aus der bürgerlichen Mittelschicht, kann man sagen, sind auf der Straße. Mich hat ein bisschen interessiert, was das mit Menschen macht, die mehr am Rand der Gesellschaft leben, die vielleicht auch in diesen Protesten gar nicht unbedingt mitgedacht sind oder schon aufgrund ihrer Lebenssituation und der Art, wie sie auch ums eigene Überleben kämpfen müssen, und davon gibt es sehr viele in der Region gerade, einen ganz anderen Bezug zur Politik haben.
Also zum Beispiel eben, wenn du sagst, häufig hat ja eine junge Generation, die vielleicht auch studieren will, so ein bisschen, sie hat jetzt ein bisschen in der Ukraine in den letzten paar Jahren oder den Drang, sich mehr vielleicht am sogenannten Westen anzunähern, fortschrittlicher zu sein, offener zu sein, dass es da auch wahrscheinlich Widerhall findet in diesen Demos und gleichzeitig man genauso Leute wie vielleicht den Chica dann aber auch ein bisschen vergisst.
Absolut, absolut. Das habe ich eigentlich mir anschauen wollen, das habe ich auch ein bisschen gesucht, so Geschichten, um zu schauen, ob es das gibt und wie die vielleicht auch dann doch in diese Proteste integriert sind. Und da habe ich eine ganz schöne Geschichte eigentlich gefunden. Auf Chica bin ich über Umwege gestoßen, aber eigentlich habe ich angefangen, indem ich eine Organisation angeschrieben habe, die nennt sich Zrenjaninski Sozialni Forum, Sozialforum Zrenjanin. Das ist eine ganz alte Arbeiterorganisation, die sich gegründet hat, als in den 90er Jahren diese ganzen Fabriken geschlossen wurden, um sich um die arbeitslosen ArbeiterInnen da zu kümmern. Mhm. Es ist auch eine sehr politische Organisation, und die haben mir dann zu den Kontakten auch verholfen, haben mich da auch ein bisschen rumgeführt, wo obdachlose Menschen sind. Und die meisten eben gerade wie Chica, sind eben, die kommen aus dieser Arbeitertradition. Chica ist jetzt nicht in dem Sinne ein obdachloser Mensch, der, sagen wir mal, aufgrund eines Schicksalsschlags, wie man so gerne sagt, einfach auf der Straße gelandet ist, sondern er war ein ganz mit seiner Familie sehr verankert in dieser Arbeitertradition da. Mhm. Und das ist irgendwann einfach weggebrochen. Aber aufgrund dessen haben gerade Menschen wie Chica erfahren da immer noch eine sehr große gesellschaftliche Solidarität aus diesen Arbeiterkreisen. Und deswegen fand ich es dann ganz interessant, dass gerade sein Schicksal und auch über diese Organisationen wie das Sozialforum Zrenjanin doch sehr eng verknüpft ist, auch mit der großen Politik und auch mit den Protesten gegen die Regierung. Weshalb dann Chica, obwohl er selber nicht protestieren geht, doch sein Leben viel erzählt über das, was die Politik heute in Serbien ist und wogegen da demonstriert wird letztendlich. Nämlich immer noch gegen die Politik, die in den 90er Jahren dieses Land ausverkauft hat, ein Stück weit.
Ja, das ist jetzt so kurz beschrieben, aber wenn wir gerade drauf gehen, oder? Wir haben jetzt von Studierenden geredet, aber vielleicht auch noch von anderen, wo sich irgendwie, wahrscheinlich ist das der Tropfen gewesen, was fast zum Überlaufen gebracht hat, das, was in Novi Sad letztes Jahr passiert ist. Und seitdem liest man immer wieder von Demonstrationen. Man liest auch davon, dass jetzt das Ganze mehr auf Repression von der Polizei stößt und vom Staat, von der Regierung, von Aleksandar Vučić. Aber kann man konkret sagen, was wollen die Leute, die demonstrieren in Serbien? Es gibt sicher verschiedene Wünsche und Anliegen. Ich kann das nicht einfach so in einem Satz sagen, aber was wünscht man sich? Was kann man dort raushören?
Also am Anfang sind die Studierenden gerade extrem zurückhaltend aufgetreten und haben eigentlich nur gefordert, dass aufgeklärt wird, was bei diesem Gebäudeeinsturz passiert ist. Das heißt, wer ist dafür verantwortlich, und diese Person sollte zurücktreten. Sie haben sich extrem zurückgehalten, weil sie wahrscheinlich, würde ich sagen, auch sich nicht ganz sicher waren, ob sie überhaupt Rückhalt in der Bevölkerung haben. Als sich dann gezeigt hat mittlerweile, wie viele Menschen diesen Protest letztendlich unterstützen, und es sind unendlich viele einfach, die auf der Straße sind, sind sie eigentlich auf die Forderung dann gekommen, die, glaube ich, mittlerweile auch immer kommuniziert wird und die immer dahinter stand. Dieses korrupte System von Vucic, das muss weg. Das hat man am Anfang so nicht formuliert, aus Zurückhaltung, würde ich sagen. Aber jetzt mittlerweile ist es klar. Und an diesem, das kommt auch daher, dass an diesem Gebäudeeinsturz in Novi Sad all das so kumuliert, was mit dieser Politik von Vucic zu tun hat. Es ist ein sehr korruptes System. Das heißt, auf den Baustellen, es gibt sehr viele Baustellen, die oft sehr undurchsichtig geführt werden von irgendwelchen Unternehmen, die nicht selten auch Verbindungen zum organisierten Verbrechen haben. Man kann sich nie ganz sicher sein, ob das wirklich vorschriftsmäßig gebaut wird. Dann ist die Politik, zieht sich immer aus der Verantwortung, so, wenn was passiert. Und es wird nie irgendwas aufgeklärt. Und es gibt verbreitet einfach direkt Pfusch am Bau, an dem sich persönlich Leute bereichern, indem sie irgendwelche billigen Materialien verwenden. Das ist nicht nur irgendein Gebäudeeinsturz gewesen, sondern sozusagen der, an dem das Fass übergelaufen ist. So, das geht so nicht. Ja. Und deswegen ist mittlerweile die Forderung auch ganz klar eine Forderung gegen dieses System Vucic. So.
Du bist ja öfters in Serbien. Wenn wir jetzt noch schnell bei diesen Demos bleiben, man hört und liest immer mehr von Leuten, die vor Ort sind und über die Demos zum Beispiel berichten, dass es jetzt auch mehr Gewalt gibt. Ich habe es vorher schon mal angetönt. Gewalt gegenüber den Demonstrierenden von der Polizei. Auch das ist nichts, was man weltweit jetzt so überraschend verfolgen kann. Das passiert in der Türkei, in den USA vermehrt, Russland sowieso. Wie muss man das einschätzen? Wie schlimm kann das noch werden? Was denkst du?
Also erstmal muss man gleich dazu sagen, was für Gewalt gibt es da, und da würde ich doch darauf bestehen, dass angesichts der Ausmaße, die diese Proteste haben, sind sie extrem friedlich. Da wäre, glaube ich, auch in der Schweiz, wenn so viele Menschen auf die Straße gehen, schon viel öfter was passiert als da. Bleibt es ganz friedlich. Und wenn was passiert, dann kann man das meistens auch ganz klar darauf zurückführen, dass organisierte ProvokateurInnen oder Provokateure von der herrschenden Partei, das ist die Srpska napredna stranka, die serbische Fortschrittspartei, auf Demonstrierende losgegangen ist und Gewalt provoziert hat. Das ist meistens der Fall. Mittlerweile gibt es ein paar Beispiele, dass so ein Provinzbüro dieser regierenden Partei attackiert wurde mit Feuerwerkskörpern und so weiter. Da gibt es solche Momente. In der Regel aber geht die Gewalt gerade ganz eindeutig von diesen engagierten Schlägern aus. Das ist auch ein sehr klassisches Vorgehen für diese Art von serbischer Politik. Oft sind das Leute aus den Fußballfankreisen, also organisierte Hooligans, die dann da von der rechten Politik engagiert werden. Auch das ist in den 90ern schon passiert. Mhm. Und die Gewalt geht gerade sehr, sehr stark vom Staat aus und von Provokateuren von staatlicher Seite. Okay. Die Frage jetzt, wo das hingeht, die ist natürlich interessant. Also was wäre die Prognose?
Schwierig zum Sagen natürlich.
Es ist extrem schwierig zu sagen. Ich könnte mir gerade vorstellen, dass sich Vucic das nicht leisten kann, weil so klar ist, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung mittlerweile gegen ihn steht. Dass er sich diese Gewalt oder ein gewaltsames Vorgehen gegen die Proteste im Ganzen dann nicht leisten kann. Was damit zu tun hat, wie groß die Proteste sind. Aber auch damit, glaube ich, so mit seiner weltpolitischen Lage, dass sein engster Verbündeter Putin, weißt du, gerade anderweitig beschäftigt ist, ist vielleicht auch ein Grund, warum die Proteste jetzt so hochkommen oder so viel Luft, so viel Raum kriegen können. Und dann bleibt da zu hoffen, dass die EU auch ein bisschen genauer hinschaut. Und das könnte auch passieren. Also er hat auch Respekt schon davor, was die EU machen wird, weil er ja sehr auf EU-Gelder angewiesen ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es nicht weiter eskaliert, was Gewalt angeht. Ich sehe eher ein anderes Problem gerade bei den Demonstrationen, dass sie, wenn man da ist, hat man immer wieder den Eindruck, dass sie selber so ein bisschen den Fokus verlieren und, was ich ganz fatal finde, dass sie oft okkupiert werden mittlerweile von Leuten, die eigentlich versuchen, Vucic rechts zu überholen. Also das sieht man immer wieder, dass dann auf der so rechte Studierendenverbindungen, denen Vucic, am Anfang war es ein ganz klar ein liberal-demokratischer Protest, aber mittlerweile sind viele dabei, denen Vucic einfach nicht radikal nationalistisch genug ist, so, ja, die von der anderen Seite den unter Druck setzen. Und dann hört man so Reden auf diesen Protesten, habe ich mir auch schon angehört, wo dann natürlich wie immer beschworen wird, dass das Kosovo ist Serbien und so weiter da, und ein Rückeinmarsch in den Kosovo gefordert wird, also von Seiten der Studierenden. Das ist eine ganz große Gefahr, dass solche Leute das okkupieren. Ich glaube, der Grund dafür ist ein bisschen, dass Vucic seit Anbeginn versucht, die Studierenden oder die Demonstrierenden als ausländische Agenten so ein bisschen darzustellen.
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ja.
Das ist so ein verbreitetes Motiv gerade gegen viele Protestbewegungen in Osteuropa. Und er versucht, das auch zu machen. Und damit sind sie so ein bisschen vaterlandslose Gesellen. Und ich glaube, das war der Grund, weshalb sie manchmal so gezeigt haben, dass das nicht stimmt oder so dieses Argument ins Leere laufen lassen wollten und sich dann mit den falschen Leuten verbündet haben. Das wäre so meine Vermutung gewesen, ja. Weil der Protest ursprünglich da überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und da steckt natürlich die Gefahr drin, dass einerseits macht man weiter einen wirklich mörderischen Nationalismus und auf dem Balkan kann der mörderisch werden, facht man den an. Mhm. Und andererseits ist natürlich die alte Gefahr drin, wenn man rechten Kräften und Rechtspopulisten versucht zu begegnen, indem man ihre Narrative übernimmt, das ist ja sehr verbreitet, auch in Deutschland zum Beispiel. Vielleicht muss man der AfD einfach das Thema Flüchtlinge wegnehmen, sozusagen, yeah. Ja, indem man selber auch gegen Flüchtlinge argumentiert. Also, wenn man das macht, stützt man meistens nur das Original.
Da gibt es ja Studien dazu, ja. Wo das genau das sagen, oder? Genau. Dass meistens dann das Original sich gegenüber der Kopie durchsetzt.
Ja. Und ich glaube, genau in die Falle läuft man damit, und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die im Moment besteht. Es hat sich, glaube ich, schon wieder gebessert. Das war so vor 2 Monaten, stand man da ein bisschen davor und dachte so, oh mein Gott, also was geht jetzt los? Aber ich glaube, es hat sich da schon wieder ein bisschen gefangen.
Zurück auf Srenjanin vielleicht nochmal, wo deine Geschichte ja hauptsächlich spielt, und zum Shika. Er ja wiederum, er gehört nicht zu den Demonstrierenden. Er hat selber abgeschlossen mit der Politik, also auch resigniert. Wieso?
Weil, und deswegen hatte ich ja auch versucht, Menschen wie ihn zu porträtieren, zu interviewen, weil die Politik für Leute wie ihn, also sagen wir mal, Menschen eher am Rand der Gesellschaft, einfach nichts tut. Aber sich auch nicht dafür interessiert und da wie überhaupt keine Verbindung mehr besteht. Das merkt man gerade in Srenjanin ganz oft, dass es da wie so eine politische Klasse gibt auf der einen Seite, die vollkommen gekoppelt ist vom Leben der Menschen, die, das sind so, ist ein Fünftel, habe ich nochmal nachgeschaut, extra die Zahlen, die so an der Armutsgrenze leben und damit dazu überhaupt keine Verbindung mehr haben. Politik ist dann auch tatsächlich so, interessiert uns eigentlich nicht mehr, bringt uns nichts. Ein bisschen kommt Žika daher, das auf jeden Fall. Aber was man an seinem Fall auch ganz schön merkt, ist, wie es eine zweite politische Ebene gibt. Das ist dieses solidarische Handeln der vielen Menschen in Srenjanin, das ich auch erlebt habe, als ich da war und das ich ganz toll fand, die dann so Orte wie den, um den es in der Reportage geht, wie Most, diese Notlaufstelle, genau. Die das gründen auf private Initiative, die das leiten, die das am Leben halten und da tatsächlich wie so eine zweite Ebene jenseits der Politik einziehen, die Gesellschaft gestaltet. Und die sowas ist wie so eine freie Solidarität. Und ich glaube, vielleicht ist das eins der schöneren Erben, die es noch ein bisschen aus der sozialistischen Zeit gibt, kann man, glaube ich, sagen. Dieser Gedanke der Solidarität.
Was ja auch eine Art politisches Handeln ist.
Ja, absolut. aber jenseits dieser Parteipolitik, für die sich dann Menschen wie Žika oft tatsächlich nicht mehr interessieren, sagen, die tun eh nichts für uns. Ist ja auch in Zrenjanin naheliegend so zu denken. Die Stadt wird, ich weiß nicht, wahrscheinlich seit 30 Jahren, 20 Jahren mindestens, von einem Bürgermeister oder von mehreren Bürgermeistern der Zeit regiert, die von der Srpska napredna stranka kommen. Also es ist alles in der Hand dieser einen Partei. Und die immer ganz große Reden schwingen. Aber sie hat, obwohl sie als Großstadt gilt, seit 20 Jahren kein trinkbares Wasser mehr. Mhm. Das ist eine Großstadt mitten in Europa.
Das hat mich beeindruckt beim Lesen von dem Text. Ja.
Ohne trinkbares Wasser.
Also es geht um Arsen, wo unter anderem mit dem Wasser
an jedem Waschbecken, das du siehst, irgendwo, also zumindest da, wo sich die Leute drum scheren, also zum Beispiel in Hotels, wo auch Ausländer sein könnten, also steht dran, Wasser auf keinen Fall trinken. Trinken ist verboten. Es ist gesetzlich verboten, weil das Leitungswasser mit Arsen verseucht ist. Und es wäre nicht schwer, dagegen was zu unternehmen. Man müsste es nur machen. Man müsste es nur machen. Und weil die Bevölkerung in Zrenjanin, das ist meine Interpretation, aber ich glaube, dass das genau der Grund ist, weshalb Leute wie Žika sich nicht dafür interessieren, oft sehr arm ist. Viele kommen aus der Arbeiterklasse und sind auch arbeitslos. Arbeitslosigkeit ist hoch.
Also es lohnt sich für die Regierung gar nicht, in die Region. Und auch wenn es nur um Trinkwasser geht, aber Trinkwasser ist halt wichtig. Aber es lohnt sich nicht zum Investieren. Es klingt jetzt ein bisschen brutal, aber
das ist definitiv das Denken. So. Das ist definitiv so. Und es ist schön, es gibt dann immer so kleine Schönheitskorrekturen. In der Reportage steht noch, die habe ich als ich da war, wann war das? Mai, Juni. Mhm. So. Und da war das noch so wie die ganzen Jahre zuvor. Du drehst den Wasserhahn auf und es kommt so ein bisschen bräunlich plätschernd da raus. Also man sieht es sofort, dass man das nicht trinken sollte. Mhm. Sie haben jetzt in der Innenstadt einen Filter eingebaut, diese bräunliche Farbe, das ist wahrscheinlich einfach Rost aus den Leitungen oder so, rausfiltert. Sieht besser aus.
Aber das Arsen bleibt drin.
Ist immer noch drin, es ist immer noch streng verboten, es zu trinken. So. Und wahrscheinlich wäre es billiger gewesen, sich um das Arsen zu kümmern, statt diesen teuren Filter einzubauen. Jetzt sieht es halt besser aus ein bisschen und das reicht denen. Weil wer es sich leisten kann, das Wasser eh nicht benutzt, sondern da gibt es so ein Kanistersystem ins Rennen, kaufst du dir und dann wird dein Haus mit Wasserkanistern versorgt. Mhm. Das macht natürlich riesen Plastikmüll und ist sauteuer. Aber wer es sich leisten kann, braucht das Leitungswasser eh nicht so.
Wir könnten, glaube ich, noch relativ lange über Zrenjanin reden. Dein persönlicher Bezug vielleicht noch ganz zum Schluss. Ich glaube, den haben wir noch nicht so richtig thematisiert, weil du selber von einer Einwandererfamilie abstammst, die auf Deutschland ausgewandert ist, aber genau aus dieser Region kommt. Also, genau. Ich glaube, du hast mir im Vorgespräch gesagt, wenn man in Zrenjanin oder in der Region Friedhof besucht, dann ist der Name Christine, also dein Nachname, der kommt relativ häufig auf Grabstein vor.
Ja, das ist absolut so. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es ist der häufigste Name da in der Gegend. Mhm. Man hört auch einen leichten einen deutschen Anklang, weil diese Endung Christine, hat tatsächlich einen deutschen Ursprung. Es gibt da, wie gesagt, auch eine deutschsprachige Tradition und ist genauso auf den Friedhöfen. Jedes Dorf hat so einen kleinen Friedhof und dann kannst du da rumlaufen und auf jedem zweiten Stein steht Christin und wird natürlich dann auch immer behauptet von den Verwandten, dass man mit denen irgendwie verwandt ist, aber niemand weiß ganz genau wie. Die Grabsteine sind ganz lustig, weil meistens steht der Nachname da und ein Spitzname. Und weil man sich, das ist so die Tradition in der Gegend, weil man sich über den Spitznamen besser daran erinnern kann, wer das jetzt wirklich war, als über den Vornamen, weil die eh alle gleich heißen, so ungefähr. Und dann steht aber wirklich Christin der Säufer da. Und dann denkt, klar, das war der, natürlich. So, ja. Und kein Wunder liegt der jetzt schon hier. So, ja. Das ist ja die ganz, ganz süße Tradition.
Timo, danke vielmals fürs Gespräch.
Danke dir, Simon.
Es gibt ganz viele Bilder übrigens für das Sürpris Strassenmagazin im neuen Heft ab dem 3. Oktober. Auf der Heftfront ist eben der Žika, der porträtiert wird vom Timo. aus Srenjanin gibt es, aber auch von der Anlauf- und Notschlafstelle Most in Srenjanin. Dazu lesen wir aber auch noch ein spannendes Interview mit einer der Gründerinnen der Strassenzeitung in Serbien, von Liceu Lice. Gerade aktuell ist nämlich das mit den Verkaufenden von Strassenmagazinen auch ein spezielles Thema. Die sind an einer Gefahr ausgesetzt, gerade jetzt in dieser unsicheren Zeit mit diesen Demonstrationen, was dafür Gründe sind. Und warum die Auflage von Liceu Lice in dieser angespannten Lage trotzdem steigt, das lesen wir im neuen Heft ab dem 3. Oktober. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.